Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcasts, der zukünftig den Titel Anpfiff sei dabei, der Sportcast heißen wird. Es ist eine neue Woche in dieser turbulenten und unruhigen Zeit und ich freue mich heute, Ihnen ja einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Er ist Mediziner, genauer gesagt Professor für Neurologie, aber auch Unternehmer und derzeit ein sehr gefragter Mann. Ich begrüße bei uns im Sport-Podcast den CEO des weltweit agierenden Biotech-Unternehmens Centogene, Professor Arndt Rolfs. Hallo nach Rostock, hallo Herr Professor Rolfs.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Schön, Sie zu hören und schön, Sie zu sehen.
Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und wir möchten die Zeit natürlich so effektiv wie möglich nutzen. Ich möchte mit einer, ja, ich möchte fast sagen, persönlichen Frage starten, vor dem Hintergrund, dass wir da eigentlich über Testings, über Massentests, über auch das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens sprechen möchten, hätte ich vorher aber gerne von Ihnen gewusst, ob Sie sich vor einem Jahr hätten vorstellen können, dass ja Tests und Massentests in dieser Form so eine Relevanz in unserem Deutschland haben werden und wir es so akut mit einer gefährlichen Krankheit zu tun haben, wie das im Moment der Fall ist. Hätten Sie sich das vor einem Jahr vorstellen können?
Also natürlich konnten wir uns das alle vor einem Jahr nicht in der konkreten Umsetzung und konkreten Konstellation vorstellen. Nun muss ich allerdings sagen, ich bin seit über 35 Jahren auch in der Thematik der Virologie unterwegs. Von daher war es als abstraktes Phänomen nun wirklich nicht eine Überraschung, nachdem wir ja in den letzten 15 bis 17 Jahren mehrere große Infektionswellen erlebt haben, die Gott sei Dank allerdings deutlich regionaler verblieben als nun die SARS-CoV-2-Infektion. Dass aber mit zunehmender Mobilität und massiver Globalisierung, gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren, das Risiko kontinuierlich angestiegen ist, dass wir ein derartiges Szenario erleben können, das ist uns schon sehr klar geworden, sehr früh. Und deswegen waren wir ja auch, glaube ich, einer der allerersten schon Ende Januar, denen bewusst war, dass wir es mit einer globalen Pandemie hier zu tun haben werden, schlichtweg vor dem Hintergrund, weil ein Großteil der Infizierten, nämlich ungefähr 80%, einfach asymptomatisch waren. Insofern abstrakt gesehen, überhaupt nicht überraschend, längst erwartet. Die nächste Infektionswelle wird in irgendeiner Form mit einem neuen Erreger kommen. Im konkreten Fall ist es natürlich immer in der Heftigkeit vor allem überraschend.
Sie haben mit Ihrer Firma jüngst ein Covid-19-Testkit auf den Markt gebracht, welches man jetzt auch online bestellen kann. Warum ist dieses Angebot, das ja sich dann auch an die Breite richtet und ich glaube, Sie haben auch schon erste Verkaufserfolge, warum ist das im Kampf gegen die Pandemie so wichtig?
Das Besondere an der SARS-CoV-2, Covid-19, ist ja, ich erwähnte es bereits, die Tatsache, dass insbesondere bei den unter 65-Jährigen die absolute Mehrzahl der Infizierten asymptomatisch sind, das heißt keinerlei Beschwerden haben. Wenn Sie sich gesund fühlen, wenn Sie sich leistungsfähig fühlen, haben Sie keinen Grund, nicht in den Flieger reinzuspringen oder nicht die Bahnfahrt zu nehmen oder sich nicht mit Freunden zu treffen. Und hier genau liegt das Problem, warum diese Infektion sich so rasch ausbreiten konnte. Wenn Sie schwer krank sind, bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie sich gesund fühlen, tun Sie das eben nicht. Insofern muss das Grundkonzept einer jeden Pandemiebekämpfung eben am Beginn der Infektionskette einsetzen und nicht am Ende der Infektionskette. Hier haben wir uns immer etwas gewundert über die offiziellen Statements, auch vom RKI. Denn wenn ich warte, bis jemand symptomatisch ist, wissentlich, dass er auf diesem Weg 5 bis 8 Tage in aller Regel 3 bis 10 andere infiziert hat, habe ich Probleme zu verstehen, wie wir hier effektiv die Infektionskette unterbrechen wollen. Deswegen die frühe Identifizierung ist ein absolut zentrales Element in der Bekämpfung. Und hier gibt es verschiedene Instrumente, inklusive auch eines Testkits, den jeder für sich selber durchführen kann, weil wir der festen Überzeugung sind, zum einen, Covid-19 wird uns viele Jahre begleiten. Da sind wir nicht so optimistisch wie der ein oder andere, der an einen großen durchschlagenden Erfolg eines Impfstoffes glaubt, auf der einen Seite. Und je unkomplizierter die Testung ist und je einfacher ich sie in meinen Alltag integrieren kann, umso eher bin ich auch bereit, sie zu akzeptieren und regelmäßig durchzuführen. Das ist im Wesentlichen für uns der Grund, warum wir gesagt haben, Lösungen müssen auf ganz unterschiedlichen Ebenen angeboten werden. und sie müssen so niederschwellig für den Einzelnen sein, wie es irgend geht.
Verstehe. Geht das auch einher mit dem Thema Testkapazitäten? Es wird ja dann auch gerne diskutiert, dass im Prinzip den Laboren möglicherweise Kapazitäten abhanden kommen. Sehen Sie dieses Problem oder wird es durch dieses Testkit sogar ja auch ein Stück weit entlastet, dieses Thema?
Das Thema der Kapazitätslimitation, gerade hier in Deutschland, haben wir von Anfang an als eher eine artifizielle Diskussion empfunden. Wir leben in Deutschland glücklicherweise in einer Situation, wo wir auf der einen Seite sehr erfahrene Laboratorien haben, auf der anderen Seite ein relativ antiquiertes Finanzierungssystem, was ambulante Leistungen angeht. Und dann waren natürlich insbesondere zu Beginn durchaus Engpässe in der Belieferung der Laboratorien durch die großen Diagnostikahersteller, was es aber im Wesentlichen gelungen ist, hier zu beseitigen. Auf der anderen Seite ist aber auch die Testung auf die Covid-19-Infektion wirklich keine Raketenwissenschaft. Das ist ein einfaches Standardverfahren, die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Das lernt jeder Biologie- oder Chemie- oder Medizinstudent in den ersten 2, 3 Semestern. Das heißt, ich habe hier immer gerne das Beispiel geprägt, wer noch weiß, wie man Kuchen backen kann, weiß, wo er Zucker, Butter, Schokolade bekommen kann. Der kann dann eben einen kleinen Kuchen backen oder einen großen oder einen ganz großen. Und genau das haben wir getan. Deswegen das Thema der Kapazitätsengpässe ist für uns etwas gewesen, wo wir immer wieder gesagt haben, das stimmt nicht. Und wir belegen es, dass es eben nicht stimmt, indem wir aus dem Stand heraus große Testkapazitäten aufgebaut haben. In der Zwischenzeit führen wir ungefähr 45.000 bis 60.000 Tests jeden Tag durch. Und es gäbe viele andere Laboratorien, die mit der entsprechenden Kreativität genau das Gleiche eben auch durchführen könnten. Insofern leben wir in Deutschland in einer glücklichen Situation, dass wir definitiv ausreichende Testkapazitäten haben. Das ist in anderen Ländern sicherlich etwas schwieriger. Einer der Gründe, warum wir als wirtschaftlich denkendes Laborunternehmen auch in anderen Ländern in der Zwischenzeit in der Covid-19-Diagnostik unterwegs sind.
Verstehe. Am Ende geht es ja beim Testing auch immer um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also Genau. Wir wissen mittlerweile, das Tragen von Masken senkt das Ansteckungsrisiko um 40-45%. Abstandsregeln sind da sicherlich noch, haben noch etwas größere Prozentsätze nach sich, ziehen nach sich. 70% wird da ungefähr gesagt. Wie sieht es denn mit der Wahrscheinlichkeit Ihrer Testergebnisse aus?
Die Frage finde ich erstmal sehr, sehr gut, weil typischerweise an der Stelle gefragt wird, ja, wenn ich mich um 8 Uhr testen lasse, kann es nicht sein, dass ich mich um 5 vor 8 oder 5 nach 8 habe neu infizieren lassen. Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt, sondern genau wie Sie es formuliert haben, ist die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit infiziere ich mein Gegenüber? Das heißt, auch das gesellschaftssoziologisch Interessante an der Covid-19-Thematik ist, dass es im Gegensatz zu fast allen anderen Epidemien, die wir in den letzten Jahrhunderten erlebt haben, gar nicht so sehr um mich geht als Betroffenen, sondern viel stärker um mein Gegenüber. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich infektiös für mein Gegenüber? Und wenn Sie diese Frage beantworten, dann kommen Sie in der Tat sehr rasch zu dem Ergebnis, dass es im Moment für die folgenden 48 bis 72 Stunden nichts Besseres gibt als ein negatives PCR-Ergebnis. Hier reden wir dann über eine prädiktive Thematik. Also, wenn ich negativ getestet bin, kann ich zwar schon einige Viren in mir tragen, was nicht relevant ist. Das Entscheidende ist, ich bin nicht infektiös für mein Gegenüber. Und das führt dann genau zu dem Thema zurück. Wir müssen die Infektionsketten zu Beginn unterbrechen, also die Weiterübertragung verhindern, zu Beginn eines möglichen Problems und nicht am Ende. Deswegen ist die entscheidende Thematik, wir nennen das Positive Predictive Value, der ist für ein negatives PCR-Ergebnis mit 98%iger Wahrscheinlichkeit, dass ich in den folgenden 48 Stunden niemand anderes infiziere.
Ich würde das gerne auch für unsere Hörer nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Also wenn ich morgens früh zum Bäcker gehe und mich irgendwie anstecke, weil ich die Maske vielleicht nicht vernünftig aufgesetzt habe und dann eine Stunde später negativ getestet werde, kann es durchaus sein, dass ich, man nennt das ja auch falsch negativ getestet bin. Das heißt, ich bin zwar infiziert, aber nicht infektiös. Das hängt letztlich dahinter als Vorgang, korrekt?
Das ist genau die richtige Zusammenfassung. Nochmal etwas anders formuliert. Es geht immer um die Frage der Infektiosität meinem Gegenüber. Und wenn ich hier selbst einige Viren in mir trage, sind die nicht ausreichend, um den anderen zu infizieren. Das ist dann 48 oder 72 Stunden später anders. Aber für die aktuelle Situation habe ich eben diesen extrem hohen Sicherheitsschutz, der mir sagt, ich bin kein Risiko, keine Gefahr für mein Gegenüber.
In diesem Zusammenhang wird ja dann gerne auch von technischer und medizinischer Sensitivität gesprochen. Können Sie den Hörern einmal erklären, wie dieser Unterschied zustande kommt?
Ja, sehr gerne. Wenn ich mich um 8 Uhr testen lasse und um 5 vor 8 in der Tat ein vielleicht Aerosol inhaliert habe, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ich war beim Bäcker und habe die Maske nicht ordentlich aufgesetzt und mache dann 5 Minuten später den Abstrich, dann ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dieser Abstrich negativ, weil in dem Probenteil, was ich gewonnen habe, wirklich keine Viren drin sind. Denn die Viruskonzentration ist typischerweise bei einem Aerosol vielleicht 15 Viruspartikel maximal. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass wir bei einem Rachenabstrich ungefähr ein 500stel bis ein 800stel der Rachenoberfläche überhaupt nur durch die Probe repräsentieren können, ist es klar, dass Sie bei einer so geringen Viruszahl davon ausgehen, dass technisch keine Viren in meiner Reaktion drin sind. Das heißt, die Reaktion kommt richtigerweise zu dem Ergebnis, hier sind keine Viren drin. Ja, deswegen die technische Sensitivität ist 100%. Aber wenn Sie als Mediziner draufschauen, und da können Sie argumentieren, aber der hat doch Viren, was auch richtig ist. Deswegen unter medizinischer Sensitivität würde man sagen, ein falsches Ergebnis. Nur das ist in der Tat, ich möchte es gerne nochmal wiederholen an der Stelle, nicht so relevant, weil ich eben damit für die nächsten 48 Stunden mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht infektiös bin. Aber Sie haben völlig recht, wir müssen hier immer unterscheiden zwischen technischer und medizinischer Sensitivität.
Ja, sehr schön erklärt, vielen Dank. Nun, es ist ja so, dass ein Test, wie Sie es ja auch sagen, immer nur eine Momentaufnahme ist. Und wir erleben das ja jetzt auch bei den Urlaubsheimkehrern. Da wird dann jemand am Flughafen bei seiner Rückkehr negativ getestet. Ist es nicht, um wirklich ein valides Ergebnis zu haben, auch für unsere Bevölkerung, zwingend erforderlich, dass wir dann auch einen zweiten Rachenabstrich einige Tage später machen?
Ja, absolut. Wenn wir heute über das beste Szenario nachdenken, insbesondere in Risikogruppen, wie zum Beispiel älteren Menschen oder Pflegebedürftigen oder Menschen auch mit Vorerkrankungen, dann ist definitiv die beste Prophylaxe, die beste vorbeugende Thematik ein regelmäßiges Testen. Das wird, da habe ich keinen Zweifel, in einem Großteil der Bevölkerung für die nächsten Jahre ein Thema für uns werden. Wie gesagt, insbesondere die besonders risikobehafteten Gruppen. Warum? Nochmal ein negatives Testergebnis gibt Ihnen eben einen sehr, sehr hohen prädiktiven Wert für die folgenden 48 bis 72 Stunden, danach aber eben nicht mehr. Und wir brauchen Gruppen, zum Beispiel die Alten und die Pflegebedürftigen, wo wir auch jedes Risiko, sei es noch so klein, ausschließen müssen, weil wir wissen, dass andernfalls, wenn wir nochmal an die April-Situation denken wollen, mit den Katastrophen in Altenheimen, in Wolfsburg und in Würzburg, müssen wir eben jegliches Risiko ausschließen. Hier ist definitiv die zweimal pro Woche durchgeführte Testung der Goldstandard. Das wird sicherlich auch in Themen wie Schulen wesentlich sein, weil wir hier zwar keine Risikokohorte haben, aber eben eine hohe Fluktuation. Gerade bei den jungen Schülern können wir nicht erwarten, dass Abstand eingehalten wird. Das heißt, das wiederholte regelmäßige Testen in Abhängigkeit der Umgebungs, wir nennen das Epidemiologie, also wie häufig in der Umgebung des Landstrichs, des Bezirkes, der Stadt momentan die Infektion präsent ist, wird dieser Test dann zweimal die Woche durchgeführt werden, vernünftigerweise.
Ist es eigentlich egal an der Stelle, ob der Abstrich in der Nase oder im Mund gemacht wird?
Ja, das ist, hören Sie mich noch?
Natürlich.
Wunderbar. Ja, das ist relativ egal. Es gibt mehrere gute Publikationen, die zeigen, dass der Rachenabstrich durch den Mund genauso sensitiv ist wie der Rachenabstrich durch die Nase. Großer Unterschied ist aber, dass der Nasenabstrich wirklich unangenehm ist. Das beschreiben ganz, 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 ganz viele, während der Rachenabstrich etwas völlig Harmloses ist. Bei mir im Unternehmen wird ja jeder Mitarbeiter seit vielen Monaten zweimal die Woche getestet, inklusive der Familienmitglieder. Für uns ist es wirklich eine absolute Routine, zwischen zwei Telefonaten schnell einen Rachenabstrich zu machen. Hier ist die Convenience, also die Frage, wie unangenehm oder angenehm wird der jeweilige Test, ist ganz entscheidend auch für die Akzeptanz. Und deswegen plädieren wir sehr dafür und führen das auch in großen, großen Screening-Systemen um, dass wir den Rachenabstrich bevorzugen vor dem Nasenabstrich. Mhm.
Nun ist es so, dass vor einigen Tagen der aktuelle DFB-Präsident Fritz Keller mit Blick auf die anstehenden Länderspiele Massentests für Zuschauer ins Gespräch gebracht hat. Es stehen Qualifikationsspiele an in Stuttgart, in Köln, in Leipzig und das zugrunde gelegt, was Sie gerade auch geschildert haben, nämlich diesen Schutz von 48 Stunden nach der Testung, der dann letztlich ja das Risiko auf, ich nenne es mal ein Minimum, reduziert, ist ein sehr konkreter Vorschlag auch von Seiten des DFB, an dem gearbeitet wird. Was halten Sie von dieser, ich sag mal, von diesem Vorschlag und auch von diesem Fortschritt, der es ja letztlich wäre, wieder die Stadien zu öffnen und auch Fußballspiele und auch andere Sportveranstaltungen in dieser Form durchführen zu können?
Ich bin kein Fußballfan. Ich verstehe überhaupt nichts von Fußball. Das muss ich bedauerlicherweise erstmal zu Beginn einräumen. Mhm. Ich sehe es unter zweierlei Facetten. Erstens, es ist der beste gesellschaftspolitische Beitrag, den im Zweifelsfall eine Organisation, der DFB oder einzelne Vereine durchführen können. Denn jede Testung in größerem Umfang gibt immer für den jeweiligen Zeitpunkt einen extrem detaillierten Einblick in die Bevölkerung, sprich in die Fangruppe, die an dem jeweiligen Spiel Interesse hat, teilzunehmen. Und wenn wir uns vor Augen führen, das mit Einschränkungen natürlich, aber typischerweise der Familienvater, der zum Fußballspiel gehen möchte, auch in einer gewissen Form repräsentativ ist für die Familie, in der er lebt, erfassen wir, wenn wir 20, 30, 40, 50.000 Zuschauer testen würden, sicherlich am Ende zu 100 bis 150 bis 200.000 Menschen eine Aussage, die uns nämlich verrät, in welcher Häufigkeit liegt die Infektion in dieser Community, in dieser Gruppe vor. Von daher kann man nur sagen, die Aufregung, die hier entstanden ist, als das Thema das erste Mal richtigerweise vom Präsidenten Fritz Keller angesprochen wurde, ist nur bedingt nachvollziehbar, denn es hat auch einen zusätzlichen Beitrag in den gesamten Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung. Das ist die eine Facette. Und die andere Facette ist auch hier wieder, ich glaube, wir alle möchten nicht auf Jahre hinaus in einer sozial deprivierten Gesellschaft leben, wo das, was uns aus unterschiedlichen Gründen wichtig ist, für den einen der Opernbesuch, für den anderen vielleicht das Popkonzert, für den nächsten das Fußballspiel, wir darauf verzichten müssen. Deswegen müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, Lösungen zu finden, wie es gelingt, sowas wie Normalität genau in diesen Prozess einzutragen. Und ich möchte genau nochmal auf ein ganz wesentliches, zentrales Dogma auf der Pandemie zurückkommen, das Sie eingangs erwähnt hatten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Der einzige hundertprozentige Schutz gelingt nur, wenn ich mein Zimmer einschließe und das Zimmer nicht verlasse. Alles andere sind Wahrscheinlichkeiten. Mit welchem Risiko muss ich mich auseinandersetzen oder bin ich bereit, mich auseinanderzusetzen? Und das Risiko eben dann noch adjustiert auf meine persönliche Situation. Bin ich 20 Jahre alt, kerngesund, athletisch oder bin ich 80 Jahre alt und habe vielleicht Vorerkrankungen? Deswegen, hier muss man ganz klar sagen, wir brauchen Lösungen, die es uns erlauben, die Themen, die in einer Gesellschaft gewertschätzt werden, der Fußball gehört selbstverständlich mit dazu, für diese Themen müssen wir Lösungen gemeinsam entwickeln.
Ja, ich möchte gerne bei dem Fußballbeispiel nochmal bleiben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es werden Massentests gemacht, wie würden Sie das dann von der Umsetzung her einschätzen? Trotzdem natürlich mit Maske, mit Abstand, also im Prinzip alle Komponenten dann im Stadion zusammenzubringen?
Das wäre sicherlich das Idealszenarium von der infektionsbiologischen, infektionsmedizinischen Perspektive. Aber ohne jemals in einem Stadion gewesen zu sein, nur die ab und zu mal Bilder, die übertragen werden, kann ich mir keinen jubelnden, sich freuenden Fan vorstellen, der eine Maske trägt, 2 Meter Abstand zu seinem Nachbarn hat und mit der gleichen Emotion ein Fußballspiel genießen kann, wie er es im Vorfeld gemacht hat. Ich möchte mal das Beispiel Union Berlin nehmen. Hier habe ich gelernt, es sind 18.000 Stehplätze. Ich kann mir hier kein auch nur halbwegs plausibel umsetzbares Hygienekonzept vorstellen, das darauf basiert, dass ich mit Mundschutz und mit 2 Meter Abstand an dem Spiel teilnehme. Deswegen, die Realität muss anders aussehen. Die Realität muss sein: Erstens, ich teste jeden, der ins Fußballstadion reinkommt, und es kommt nur derjenige herein, der auch ein negatives Testergebnis vorlegen kann. Zweitens, wir haben gehört und es gemeinsam diskutiert, dass ein negatives Testergebnis den besten Schutz für die folgenden 48 Stunden gibt. Deswegen das für meine Begriffe auch gesellschaftspolitisch wünschenswerte und auch für die Sportfans notwendige Szenario wird sein: Ich lasse mich testen. Wenn ich negativ bin, gehe ich ohne Mindestabstand und ohne Mundschutz in ein derartiges Fußballspiel. Das müssen die Szenarien sein. Wir wissen, dass wir damit ein geringgradig höheres Risiko eingehen. Aber das gesamte Leben einer Gesellschaft besteht immer in der Abschätzung der Risikokonsequenzen.
Absolut. Ich nehme mit, dass also so ein Szenario wie beim Fußball letztlich ja dann auch nicht nur den Fußballfans, sondern der gesamten Gesellschaft zugute kommt oder käme, wenn man das so durchführt und startet am 18. September. Auch die Bundesliga, die auch mit dem DFB und der DFL fieberhaft daran arbeitet, auch mit Wissenschaftlern zusammen, auch für die Bundesliga Szenarien zu schaffen, wo wieder Zuschauer in die Arenen kommen können. Ich würde jetzt an dem Punkt noch mal kurz beim Fußball bleiben wollen, und zwar vor dem Hintergrund der Kosten. Im Moment sind Tests so eingepreist, dass wir 50 bis 70 Euro, denke ich, dafür berechnen oder ansetzen müssen. Wird das signifikant dann anders sein, so wie uns dann das Szenario mit vollen Stadien und Massentests vorstellen, also auch was die Kosten betrifft?
Es muss signifikant anders werden. Und der Trend geht ja auch deutlich nach unten, was die Kosten angeht. Alle Labore werden besser in der Prozessierung. Wir verstehen, wie wir wirklich Skalierungseffekte auch nutzen können. Es macht in der Effizienz einen Unterschied, ob wir 5 Proben untersuchen oder 5000 Proben. Das bedarf immer einer gewissen Anlaufphase. Aber ich würde mal sagen, Tests, die hinter eine Größenordnung von vielleicht 20 Euro in den Kosten verursachen, werden wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr erleben. Da habe ich keinen Zweifel. Auch das dürfte vermutlich für die ja notwendigerweise immer wieder erfolgte Testung an einem Samstag, wenn die Fußballspiele sind, noch zu hoch sein. Aber das ist genau der Trend, in dem es hingeht. Und wenn man sagen, mit einer gewissen Unschärfe, da auch ich keine Glaskugel habe, glaube ich, werden wir sicherlich Testkosten in den nächsten 12 Monaten eher zwischen 10 und 20 Euro erwarten dürfen. Mhm.
Abschließend würde ich gerne noch mal einen Blick auch über den Tellerrand des Sportes hinauswerfen. Man spricht ja immer so schön von systemrelevanten Bereichen, wo das Thema Testing natürlich noch mal eine ganz andere Relevanz bekommt, wenn wir an Lehrer, an Schulen, an Ärzte, Pflegepersonal denken. Was haben Sie im Kopf, wenn es darum geht, für diese Bereiche auch eine Verfügbarkeit zu schaffen, die dann möglicherweise auch flächendeckend in diesen systemrelevanten Bereichen für mehr Sicherheit und auch für ein breiteres Ausrollen der Verfügbarkeit sorgt?
Ja, ich finde es gut, dass Sie es ansprechen. Es muss uns natürlich bewusst sein, dass die Themen Kultur und sportliche Events schon ein gewisses Luxusthema darstellen. Sie sind natürlich nicht essentiell für eine Gesellschaft, auch wenn sie im wesentlichen Umfang wirklich Bestandteil einer auch auf Freude ausgerichteten und Unterhaltung ausgerichteten Gesellschaft sind. Aber was natürlich absolut essentiell ist, ist die Bildung. Eine Gesellschaft ohne Bildung funktioniert nicht. Deswegen ist es völlig selbstverständlich, dass wir hier Lösungen insbesondere für die Schulen, aber auch die Universitäten und andere Weiterbildungsorgane anbieten müssen. Und es geht genau in die gleiche Richtung, was wir vorhin kurz zu den Altersheimen besprochen hatten. Hier gehört zu Beginn immer eine zweimalige Testung pro Woche dazu. Und dann müssen wir differenziert uns anschauen, was zum einen die statistischen Auswertungen dieser Testung für die jeweilige Community ergeben, aber auch zum anderen, in welchem Umfeld ich mich bewege. Wenn ich etwas vereinfachend das Beispiel Mecklenburg gegen Bayern mal nehmen darf, kann man sagen, von Anfang an war die Infektionszahlen in Mecklenburg nur ungefähr 3-8% verglichen mit denjenigen Bayerns. Dass wir hier andere Konzepte anwenden können, ist auch völlig klar und selbstverständlich. Auch als Mediziner behandle ich Patienten mit unterschiedlichen Schweregraden der gleichen Erkrankung immer unterschiedlich. Ja. Das kann spekulieren, dass die Infektionszahl hoffentlich weiterhin niedrig bleiben. Dann wäre der nächste Schritt, dass man sagt, dann kann man es verantworten, dass man von einer zweimal wöchentlichen Testung zu einer einmal wöchentlichen Testung geht, was dann schon mal die Kosten halbiert, was ganz entscheidend ist für die Umsetzbarkeit und auch externe Akzeptanz. Und dann gibt es einen nächsten Schritt, das sogenannte Pooling, wo man dann hingehen kann und die Analyse von mehreren Proben in einem Ansatz gemeinsam durchführen kann, was nochmal erlaubt, weiterhin die Kosten zu reduzieren und die Testkapazitäten weiter zu reduzieren, hat ein wenig das Risiko, wenn man 1:3 poolt, also 3 Proben in einer vereinigt, dass man dann die Sensitivität etwas reduziert, allerdings hier nur von 1%. Würde man allerdings über ein Poolen von 1:10, 1:20, 1:50 reden, was wir nicht empfehlen, dann haben wir natürlich das Risiko, dass man positive Betroffene verpasst. Also wir haben in der Zwischenzeit ein wachsendes Szenario an möglichen Testoptionen, die man dann der Infektionsepidemiologie, der Häufigkeit der Infektion der jeweiligen Kohorte dann gut anpassen kann.
Bedeutet, dass Sie auch mit Centogene aktiv an diesen Lösungen arbeiten, so wie Sie es ja letztlich auch an den Flughäfen schon tun. Sie haben mit Ihrem Unternehmen die erste Teststation in Frankfurt eingerichtet. Weitere werden sicherlich jetzt in Kürze folgen. In welchen Zeithorizonten müssen wir da denken, auch was die systemrelevanten Bereiche angeht, dass es da größere Fortschritte gibt?
Ich glaube, das ist im Moment stärker eine politische Diskussion. Und wir wissen natürlich, dass gerade Bildungspolitik in Deutschland ein wirklich kompliziertes Themengeflecht ist. 16 Länder, 16 verschiedene bildungspolitische Konzepte. Ich glaube, es bedarf hier ähnlich wie das, was die Gesundheitsminister letzte Woche getan haben, wirklich einer konzertierten Aktion und von diesem Flickenteppich der einzelnen Lösungen wegzukommen. Hier bin ich allerdings durchaus eher nicht optimistisch, dass das gelingt. Jedes Land verfolgt ja eine sehr unterschiedliche und Individualstrategie, was für mich als Wissenschaftler eher schwer verständlich ist. Aber auch hier muss man sagen, manchmal ist dann der Weg der Teil der Lösung und die Tatsache, dass überhaupt darüber diskutiert wird, dass es mehr Optionen geben muss, als nur die Isolation und die Maske und die Schüler zu Hause zu unterrichten, ist sicherlich die richtige Richtung.
Es ist sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen, Herr Professor Ross. Als Fazit unseres Gesprächs möchte ich festhalten, dass durch intensives Testen die Chance besteht, nicht symptomatische Fälle zu identifizieren und Infektionsketten so zu durchbrechen und gleichzeitig zu einem, ich möchte mal sagen, neuen Alltag zurückzukehren, um einen erneuten bundesweiten Lockdown auf jeden Fall zu vermeiden. Darf man das so sagen?
Auf jeden Fall. Sehr gute Zusammenfassung. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, sende ganz herzliche Grüße nach Rostock und freue mich dann auf ein baldiges Wiedersehen dann live und in Farbe. Herzlichen Dank.
Ganz wunderbar. Danke von meiner Seite.
Tschüss. Ciao. Ciao.